setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Greta. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil mit deinem Interview live aus dem Sudan.
Vielen Dank.
Wir haben beim letzten Mal gehört, dass du uns ein bisschen was erzählt hast, wie du dorthin gekommen bist, wie du darauf gekommen bist, das zu machen. Wir haben gesprochen über Visite, wie das alles so ein bisschen funktioniert, die Organisation im Krankenhaus. Magst du uns zu Beginn noch ein bisschen mehr über die Organisation Cap Anamur erzählen, mit der du da bist?
Ja, sehr gerne. Also Cap Anamur ist eine recht kleine NGO oder Hilfsorganisation aus Deutschland. Tatsächlich bei vielen noch bekannt und daher rührt auch der Name. Cap Anamur hat 1979 eine Hilfsaktion im Vietnamkrieg mit einem Schiff gestartet, die Cap Anamur. Aber nach diesem ersten Einsatz mit dem Schiff eben, wo viele Flüchtlinge aufgenommen wurde, hat Cap Anamur dann wie eigentlich jede andere Organisation auch sehr schnell ans Land gewechselt und hat jetzt weltweit rund 300 Projekte in 62 verschiedenen Ländern und ist wie gesagt eine recht kleine Organisation, die das Ganze aber auch sehr familiär macht, was ich persönlich sehr schön finde.
Mhm. Wir haben letztes Mal gesprochen über die Organisation im Krankenhaus. Wir haben gesprochen über so Visiten, wie die ablaufen. Was sind so die häufigsten Krankheitsbilder, die dir begegnen?
Also das häufigste Krankheitsbild ist ganz klar Malaria. Allerdings gibt es auch immer so einen zeitlichen Verlauf, also übers Jahr verteilt, verändern sich auch ein bisschen die Krankheitsbilder. Also jede Krankheit hat so ein bisschen seine Saison. Malaria ist aber auch ganz klar das ganze Jahr über recht präsent und immer ein Thema. Und teilweise dann eben auch mit Komplikationen und mit Komorbiditäten. Oft auch die Kombination aus Malaria und Pneumonia, also Pneumonie und Malaria. Das hat man eigentlich das ganze Jahr über, auch wenn es natürlich in der Regenzeit nochmal viel, viel krasser ist mit Malariafällen. Das nimmt dann so in der Trockenzeit immer ein bisschen ab. Jetzt gerade im Februar, März ist High Season für Durchfallerkrankungen, vor allen Dingen auch bei Kindern. Ja, tatsächlich vorhin ein ganz eindrückliches Bild, auch als ich von der Arbeit gegangen bin, da war die Notaufnahme wirklich voll. Da saßen einfach unglaublich viele Mütter mit ihren Kindern, die dann doch irgendwie auch schnell mal an eine Dehydratation kommen. Und da sitzen dann so 5, 6 Mütter mit ihren Kindern auf dem Schoß und die Kinder kriegen dann alle ihre Flüssigkeiten. Genau, das war schon ein ganz eindrückliches Bild. Das ist gerade so ein bisschen die Saison dafür. Tatsächlich jetzt auch gerade auf der einen Seite freuen wir uns sehr. Es ist Mango-Season. Also es gibt unglaublich viele leckere Mangos. Heißt aber auch, dass es doch einige Kinder gibt, die nach Sturz vom Mango-Tree eingeliefert werden. Auch leider ein recht beliebtes Krankheitsbild zu dieser Zeit. Ja, die klettern dann in den Mangobäumen rum und dann kommt es doch leider oft zu Stürzen. Allerdings, da muss man auch wieder sagen, da schließt sich vielleicht so ein bisschen wieder der Kreis, oft dann auch tatsächlich malariabedingt. Also bei jedem Sturz vom Mangobaum ist man dann doch sehr schnell auch wieder beim Malaria-Testing, weil warum ist dieses Kind vom Mangobaum gefallen?
Das, was wir hier mal bezeichnen als Läuse und Flöhe.
Ja, genau.
Sturz und Malaria. Wie oft hattest du selber mittlerweile Malaria?
Zweimal, ja.
Und wie ist es dir damit ergangen?
Also tatsächlich, mir hat neulich auch ein Freund irgendwie noch geschrieben und meinte so, ja, das klingt immer so, als wäre es hier wie die Erkältung so. Und genau so ist es aber auch eigentlich hier, so was man sonst zu Hause irgendwie hat mit, ich habe schon wieder irgendwie eine Erkältung, das ist hier tatsächlich die Malaria. Auch oft einfach, wenn Kollegen ankommen und sagen, ach, heute habe ich irgendwie Kopfschmerzen, sagen alle immer, ja, geh doch mal ins Lab und dann kommen sie wieder, ach ja, wieder eine 1 plus Malaria. Also tatsächlich gibt es da auch Abstufungen, je nachdem, wie viele Erythrozyten dann in der Mikroskopie gesehen werden, wird die Malaria eigentlich eben nach Parasitenbefall auch eingeteilt. 1 plus ist halt entsprechend wenig. Es geht tatsächlich bis zu einer 3 plus 4 plus Malaria hoch. Die sind dann hier oft auch wirklich sehr schwer krank. Für uns ist auch schon eine 1 plus Malaria etwas, was nicht so schön ist. Also wir nehmen ja alle die Malaria-Prophylaxe, kriegen es dann trotzdem, aber ich bin da sehr der Meinung, dass dadurch eben durch diese Prophylaxe, die wir auch immer einnehmen, die Verläufe auch deutlich abgeschwächt werden. Man hat schon Fieber und dann gibt es auch tatsächlich, Malaria ist so ein kleines Chamäleon auch unter den Erkrankungen. Manche erwischt es irgendwie doch dann sehr auch mit irgendwie Abdominal Disturbances. Manche haben tatsächlich wirklich Vomiting Diarrhea dabei. Bei mir war es tatsächlich sehr ausgeprägte Übelkeit. Husten, also es kann sich schon auch mal sehr wie eine Grippe irgendwie anfühlen. Ja, so ein bisschen alles kunterbunt gemischt.
Okay.
Aber tatsächlich auch, wenn man dann das Treatment, also die entsprechenden Medikamente nimmt, dann wird es auch schnell besser. Das muss man auch ganz klar sagen.
So. Sehr gut. Müssen wir uns keine Sorgen um dich machen?
Nein, auf keinen Fall.
Und was sind so die meisten Verletzungen, die man antrifft?
Da sehen wir tatsächlich schon auch häufiger Schussverletzungen, Stichverletzungen. Kommt dann doch auch manchmal zu Auseinandersetzungen unter jungen Erwachsenen. Das sind tatsächlich typischerweise die jungen Männer. Und doch auch die ein oder andere Schussverletzung haben wir oft mit dabei. Tatsächlich dann doch auch ab und an wirklich durch Reinigen der Waffen und gar nicht so sehr irgendwelche Kriegsverletzungen, sondern dann doch eher zum Beispiel auch sowas, dass auf eine Kuhherde aufgepasst wurde und da irgendwie versucht wurde, Vieh zu klauen und es dann irgendwie zu Auseinandersetzungen kam, manchmal mit Schusswaffengebrauch. Okay. Ja, genau, doch, das sehen wir schon auch oft. Motorradunfälle, gerade in der letzten Zeit ist uns das doch deutlich nochmal aufgefallen. Viele Motorradunfälle, auch ja, oft zum Glück sehr leichte Verletzung, aber manchmal schon auch Verletzungen als kleine Warnung, dass man doch auch irgendwie sehr vorsichtig sein muss, wie man sich hier fortbewegt.
Ja, auf jeden Fall. Habt ihr eigentlich Bildgebung bei euch?
Nein.
Was könnt ihr an Bildgebung so bei euch machen?
Also für Röntgen müssen wir immer in ein anderes Krankenhaus verlegen. Ultraschall ist das Einzige, was wir an Bildgebung haben.
Und das heißt, irgendwelche Frakturen werden dann klinisch festgestellt?
Ja. Ganz genau.
Und wahrscheinlich die meisten konservativ behandelt.
Ja, genau. Die Behandlung von Frakturen, da können wir tatsächlich dann auch verlegen in ein Krankenhaus, wo ja einfache Eingriffe vorgenommen werden. Allerdings muss man sagen, da gibt es hier auch die Local Healer. Da gibt es schon einige, die das sehr gut machen, wo das dann konservativ behandelt wird. Oft sehen wir sehr gute Schienungen. Ja, das machen die Local Healer hier schon wirklich sehr gut. Ja.
Local Healer bedeutet was?
Ja, so lokale Heiler. Die sind nicht geschult. Das ist so ein bisschen die traditionelle Medizin hier. Genau, wie gesagt, also das Schienen sieht man oft ganz gute Ergebnisse. Bei muss man natürlich auch alles immer nochmal auch sich genau angucken, ob es nicht alles zu eng ist und so weiter und so fort. Für andere Treatments, das ist auch tatsächlich ein Problem, was wir hier oft sehen. Einige Menschen hier gehen sehr gerne oder vertrauen sehr auf die traditionelle Medizin. Dann gibt es eben auch Local Herbs. Das ist aber sehr schwierig, weil da sehen wir sehr oft nach diesen Treatments auch einfach Intoxikationen, die dann recht schwer teilweise in den Griff zu kriegen sind. Und das ist dann auch, ja, natürlich auch Situationen, die einen nicht glücklich machen, weil man ja ganz genau weiß, die Patienten hätten zu uns ins Krankenhaus kommen können und auch umsonst die Medikamente kriegen können. Und dann sind sie doch eben zum Local Healer oder haben eben Local Herbs genommen, die das Problem eigentlich nur verschlimmert haben. Aber das ist dann auch eben ein Teil der Arbeit, dass man da wirklich auch Aufklärungsarbeit leistet. Und das dauert einfach. Und da muss man auch irgendwo das Vertrauen gewinnen, um solche Themen ja eben anzusprechen. Das ist ja auch dann wieder so ein bisschen so dieses, sag jetzt mal, europäische Denken, sowas macht man natürlich nicht von heute auf morgen. Das braucht einfach dann auch irgendwie viel Geduld und auch irgendwo ja ein bisschen Verständnis für die Kultur, dass man ja auch natürlich nicht irgendwie alles abspricht, aber da schon auch dann sehr differenziert irgendwie versucht darzustellen, was irgendwie Krankheiten sind, die einfach ins Krankenhaus gehören, wo einfach Medikamente gegeben werden müssen. Und ja, genau.
Ja.
Und auch gut aufzuklären, wann der Zeitpunkt ist, ins Krankenhaus zu gehen, auf jeden Fall.
Ja. Und zu der Finanzierung, das Krankenhaus bei euch ist sozusagen kostenfrei, weil es von Kap an Amur finanziert wird.
Ja, wir haben eine kleine quasi Registration-Fee, die aber wirklich minimal ist. Und wenn die nicht bezahlt werden kann, dann werden Patienten trotzdem behandelt. Das ist eher so ein bisschen auch so gedacht, weil wir natürlich auch Unterlagen ausstellen, also eine Patientenakte, und eigentlich auch darauf angewiesen sind, dass die Patienten diese Akten auch wieder mitbringen und so weiter und so fort. Und durch diese Registration Fees wird zum Beispiel auch ein Teil der Staff Kitchen, also das Mittagessen für unser Personal, finanziert. Allerdings, wie gesagt, wenn die Patienten nur für Kinder unter 5 Jahre und Schwangere und Angehörige von unserem Krankenhauspersonal gilt es nicht. Und wenn jemand das Geld nicht bezahlen kann, wird er trotzdem behandelt. Okay. Auch das ist klar.
Wie hoch ist so eine Registration Fee ungefähr?
50 Cent.
Umgerechnet. Aber das ist natürlich dort wahrscheinlich unglaublich viel. Also, was heißt unglaublich viel, aber wahrscheinlich schon ein nennenswerter Betrag.
Ja, so viel wie ein Kaffee hier auch kostet.
Okay.
So als Vergleich.
Ja.
In Kaffeepreisen kenne ich mich sehr gut aus.
Passend zum Namen unseres Podcasts.
Ja. Stimmt.
Klischee für die Anästhesie, da voll erfüllt. Kaffeepreise im Sudan.
Der Podcast heißt nicht ohne Grund Double Shot.
Herrlich.
Eine tiefe Liebe zum Kaffee.
Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du bist ja von Haus aus Anästhesistin und machst dort natürlich auch Narkose. Ja. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie das dort funktioniert. Was hast du an Equipment? Was wird operiert? Wie läuft es ab?
Also operiert werden hier in erster Linie Kaiserschnitte. Also das ist natürlich irgendwie so die Notfall-Notfall-Indikation, wo es ja auch irgendwie einfach wenig Zeit gibt, noch Patienten zu verlegen. Deswegen, das steht so irgendwie an erster Stelle. Allerdings werden hier auch Appendektomien durchgeführt und kleinere OPs, Hernien tatsächlich auch so ein bisschen elektiv. Dann Abszessspaltung, was ja jetzt keine Riesen-OP ist, aber ja, Liprobenentfernung, also da eher so ein bisschen kleinere Sachen. Notfallaparotomien tatsächlich auch, wenn es dringend notwendig ist. Das ist so mal ein Einblick in das grobe Spektrum.
Mhm.
Ja, von der Anästhesie-Seite ist das Ganze recht spannend, vor allen Dingen, wenn man aus Deutschland kommt und ja so sehr trainiert ist, ein sehr sicherheitsliebender Anästhesist schon mal geworden ist. Ja, da musste ich mich am Anfang echt ein bisschen umstellen natürlich.
Glaube ich.
Ja, wir machen General Anesthesia und Finalanästhesie. Die General Anesthesia läuft mit Ketamin und Diazepam. Ohne Atemwegssicherung. Wir können Sauerstoff geben. Die Spinalanästhesie, ja, das ist eigentlich wie in Deutschland, bis auf, dass es keine Betäubung, also keine
Lokalanästhesie.
Ja, genau, Lokalanästhesie sind. Ja. Und das ist schon spannend. Also am Anfang war ich natürlich, hatte ich da irgendwie sehr viel Respekt vor, aber es funktioniert eigentlich gut. Also besser, als ich so gedacht habe.
Mhm.
Ja.
Was hast du für ein Monitoring?
Wir haben einen SpO2-Clip und eine Blutdruckmessung, also einen Monitor mit Blutdruckmessung, automatischer Blutdruckmessung und SpO2-Clip. EKG gibt es nicht. Temperaturkontrolle haben wir auch. Ja.
Back to the roots. Also du musst wahrscheinlich sehr viel einfach klinisch deine Patienten beurteilen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, ach, man lernt es sehr klinisch zu beurteilen, aber im Prinzip ja auch eigentlich nicht, weil ich meine, wir kennen auch alle aus Deutschland die Situation, dass die Blutdruckmanschette irgendwie, man kommt nicht dran oder der Operateur steht gegen die Blutdruckmanschette. Die Situation kennt man ja, dass man sich darauf auch nicht zu 100% verlassen kann. Und jeder Anästhesist kennt ja den Griff zum Handgelenk, um einfach den Puls zu checken und da schon mal auch zu schauen, so ein bisschen oder ganz grob einzuordnen, wie steht's um den Blutdruck meines Patienten. Und das ist ja natürlich hier nichts anderes.
Ja.
Gerade bei den Spinalanästhesien hat man da ja auch immer noch so ein bisschen die Kontrolle drüber, wie sieht dieser Patient aus, wie verhält er sich, macht er die Augen jetzt gerade irgendwie zu und nicht nur, weil er ganz entspannt ist, sondern weil es ihm vielleicht nicht so gut geht.
Ja. Wie ist es mit Bluttransfusionen, wenn jemand eine Bluttransfusion braucht?
Also wir machen Vollbluttransfusionen, da brauchen wir immer einen Spender von dem Patienten tatsächlich, einen Angehörigen. Ja, dann geht es quasi direkt vom Spender zum Empfänger. wird natürlich vorher getestet, ob das, also Matching, das wird natürlich schon gemacht und auch so die gängigsten Erkrankungen getestet, also HIV, Syphilis, Hepatitis. Ja, dann wird direkt transplantiert.
Und dann wird es einem Spender entnommen, getestet und direkt weitergegeben?
Nee, der Spender wird getestet auf alle Erkrankungen und wenn das passt, wird dem Blut entnommen und dann dem Empfänger direkt gegeben.
In einer Leitung? Bei einem rein? Beim nächsten rein?
Nein.
Nee. Wird schon abgenommen und dann in so einem Beutelchen.
Im Labor abgenommen.
Und dann
ja, genau.
Gegeben. Ja. Spannend.
Ja, genau.
Mhm. Sehr pragmatisch.
Wir haben auch schon viel gespendet, weil tatsächlich die Spendenbereitschaft hier auch ab und an recht gering ist. Da muss man auch viel reden, viel suchen, um die Spendenbereitschaft irgendwie herzustellen. Mhm.
Auch für Angehörige?
Ja.
Jetzt habt ihr natürlich auch viele Kinder, hast du gesagt, und viele Erkrankungen bei Kindern. Und es gibt sicher auch das Problem der Unterernährung. Kommt es häufig vor?
Ja, stimmt. Das habe ich vorhin, oh Gott, Schande über mein Haupt. Das habe ich bei den Erkrankungen natürlich gar nicht erwähnt. Das vergisst man hier total, dass das gar kein Ding ist in Deutschland. Ja, ist ein Riesenthema. Jetzt gerade gibt es ein bisschen Entspannung. Das war auch eher so in den Monaten August, Ende August, September, Oktober noch ein ganz großes Thema, also Ende der Regenzeit. Das hat jetzt zum Glück ein bisschen abgenommen in der Trockenzeit, wo es auch wieder gut zu essen gab, also von der Ernte. Aber ja, das ist auch ein recht komplexes Krankheitsbild. Man kennt es ja so gar nicht aus Deutschland und ist auch irgendwie schwer vorstellbar. Die Kinder kommen teilweise im sehr schlechten Zustand hier an und dann ist oft eben so ein bisschen die, ja, ich habe es hier glaube ich schon ein paar Mal Triangle of Sadness genannt, dann ist einfach irgendwie so die Kombination aus Unterernährung, dann kommt irgendwie noch eine Malaria oder eine Pneumonie mit dazu und dann meistens auch irgendwie noch eine Anämie und das sind dann irgendwie ja sehr instabile Verhältnisse, wo man auch oft irgendwie sehr hinterher rennt und da muss man einfach sehr gut gucken. Diese Kinder sind ja einfach von Anfang an, brauchen sie sehr, ja, also man kann natürlich nicht einfach anfangen, sie jetzt wieder ihnen einfach mal Essen zu geben. Das funktioniert so natürlich nicht. Da gibt es sehr spezielle Programme, die natürlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Also die Kinder sind sehr lange bei uns, 3-4 Wochen. Da muss man einfach einen ganz vorsichtigen Kostaufbau anfangen mit therapeutischer Milch. Wenn das dann alles gut läuft, dann kann man irgendwann versuchen, wieder mit anderer Nahrung einzusteigen, weil diese Organismen von diesen armen kleinen Kindern sind da wirklich sehr in Mitleidenschaft schon gezogen. Die Körper können gar nicht alles andere außer dieser therapeutischen Milch verarbeiten. Ja.
Ist dementsprechend auch die Kindersterblichkeit erhöht?
Ja, massiv.
Seht ihr viele Kinder, die versterben?
Ja. Ich habe neulich auch irgendwie noch mit meinen Kollegen gesprochen und es ist einfach so verrückt, wenn man das in Deutschland irgendwie so sprechen würde. Also es ist dann so, ja, die hat irgendwie 2 Kinder verloren, die Mutter irgendwie 1 und wie viele leben denn von ihren 7 Kindern noch? Und das ist natürlich irgendwie, ja, das ist einfach insgesamt ein sehr großes Problem, als einfach in vielen Familien sehr viele Kinder gibt, wenig essen. Und dann ist natürlich immer die Frage, klar, dann fällt es schwer, alle Kinder zu versorgen. Und da ist dann auch die Sterblichkeit dann natürlich erhöht. Ja. Problem davon ist auch ganz klar, dass oft Schwangerschaften sehr schnell aufeinander folgen. Das eine Kind wird noch gebreastfeedet, gestillt. Dann kommt aber schon die Schwangerschaft. Dann wird natürlich das Kind abgestillt. Das Kind hat dann so ein bisschen Pech gehabt, weil es wahrscheinlich einfach noch die Muttermilch bräuchte, was ja tendenziell die beste Nahrung irgendwie ist. Das ist dann oft irgendwie eine schwierige Konstellation.
Wie geht ihr damit um, wenn Kinder sterben? Belastet euch das?
Man gewöhnt sich erstaunlicherweise schnell dran und kriegt hier so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, also das klingt immer total abgebrüht, aber es ist so, wie es ist, die Situation hier. Ich würde sagen, das ist ja so ein bisschen auch wie in Deutschland. Die Dinge passieren hier. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es einfach so hinnimmt, aber man tut sein Bestes. Manchmal reicht es halt eben nicht. Und wie ich gerade auch versucht habe zu erklären, die Strukturen sind halt einfach so, wie sie sind. Und da muss auf jeden Fall was dran geändert werden, auf jeden Fall. Aber das kann ich jetzt als Einzelperson nicht. Mhm. Ja, es gibt Fälle, die berühren einen mehr natürlich als andere. Das ist auch immer klar. Natürlich kommen immer wieder die Momente, wo man dann kurz innehält und denkt, das darf doch einfach nicht wahr sein. Und ja, einem wieder klar wird, wie schrecklich das im Grunde ist. Aber auch ganz normal, wie bei der Arbeit in Deutschland auch, wenn ich mir das jede Sekunde dran denken würde im Tag, dann könnte ich nicht arbeiten.
Ja, das kann man natürlich nachvollziehen. So ein bisschen, ich meine, bei uns gibt es ja auch schlimme Verläufe, die man mitbekommt und da lernt man ja auch irgendwie mit umzugehen und das so ein bisschen auch aus der professionellen Sicht zu sehen und das so ein bisschen von sich wegzuschieben und irgendwie da auch zu lassen im Krankenhaus.
Total. Und gleichzeitig ist es natürlich komplett indiskutabel, dass Kinder sterben und aufgrund von Nahrungsmangel. Also das muss man auch natürlich so sagen. Das ist ja, glaube ich, aber jedem bewusst. Da erzähle ich ja jetzt irgendwie nichts Neues.
So. Ja, ist einfach so krass, weil man sich das in Deutschland einfach gar nicht vorstellen kann. Wir haben eher genau das Gegenteil. Bei uns sind alle adipös und haben Diabetes. Und man weiß natürlich, dass es andere Länder gibt. Aber bei dir ist es gerade so, ja. Ich würde gerne noch so ein bisschen auf das Thema Umgang mit Tod und Trauer umgehen. Auch so Beerdigungsrituale. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, tatsächlich ist es hier sehr gewünscht, dass Patienten sehr schnell beerdigt werden. Es gibt schon auch oft diese Trauer, die sehr nach außen getragen wird. Also wenn ein Patient stirbt, dann hört man das auch oft so einige Meter weit. Auch wenn wir hier im Compound sind, dann haben wir manchmal, da fragen wir uns, welcher Patient denn jetzt gerade gestorben ist. Also das ist schon manchmal sehr laut. Wie gesagt, die Menschen werden dann sehr schnell auch beerdigt. Das heißt, sie werden schon auch einfach normal in der Erde beerdigt. Ach, das ist auch oft ein Gemeinschaftsding, das muss man auch sagen. Da arbeiten alle sehr schnell sehr viel zusammen. Es gibt auch sozusagen kleine, wie soll ich sagen, Bereich, wo quasi die Toten eben beerdigt werden. Da wird dann ein Grab ausgehoben. Da war ich einmal auch dabei. Da weiß ungefähr jeder genau, wie es gemacht wird. Da gibt es eine bestimmte Technik. Es wird erstmal ein Teil ausgehoben, der nicht ganz so tief ist. Und dieses Loch ist ein bisschen größer. Und dann wird noch ein zweites Loch, was deutlich tiefer reicht, ausgehoben. Und da wird dann der Leichnam reingelegt. Tatsächlich aufrecht, also auf der Seite liegend und Richtung blicken, Richtung aufgehende Sonne, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Ritual. Mhm. Und dann wird auf das Grab quasi, das wird nochmal mit Steinen beschwert, einmal für die Tiere, aber eben mit diesen Steinhaufen kann man es dann auch von außen erkennen, dass da eben ein Grab ist. Und dann wird natürlich nochmal ein Gebet gesprochen, aber das Ganze findet eben dann im familiären Rahmen statt, beziehungsweise dann natürlich auch alle, die überhaupt von der Familie da sein können. Das ist jetzt so das, wie ich das miterlebt habe. Es gibt dann, darüber weiß ich nicht so ganz genau Bescheid, spezielle Feierlichkeiten dann auch in den Tagen danach, dann so ein bisschen dem bei uns eben entspricht, dass dann die Familie zusammenkommt und zusammentrauert.
Okay. Was hast du am meisten gelernt?
Auf jeden Fall habe ich gelernt, immer erst freundlich zu sein. Das finde ich ist eine sehr schöne Sache. Immer erstmal freundlich auf alle zuzugehen und sich erstmal alles anzuhören. Dann Anpassungsfähigkeit natürlich. Es gibt so viele Situationen, wo man die irgendwie einfach so ganz anders sind als bei uns. Da muss man irgendwie immer ein bisschen flexibel bleiben und oft irgendwie kreative Lösungen finden. Irgendwie, ja, wie man so schön sagt, think outside the box, das trifft es schon irgendwie sehr, sehr gut. Und auch irgendwo Geduld, dass alles so seinen Rhythmus hat. Und man oft doch irgendwie mit seiner, sag ich jetzt mal, irgendwie deutschen Art sehr irgendwie nach vorne preschen will vielleicht und immer so alles muss jetzt ganz schnell und genauso wie ich mir das vorstelle ablaufen und das stimmt in den meisten Fällen einfach nicht. Das ist ganz gut, da einfach irgendwie erstmal innezuhalten und auch einfach Dinge auf sich zukommen zu lassen und dieses Vertrauen zu haben. Es wird sich schon alles irgendwie regeln und das tut es tatsächlich erstaunlicherweise immer. Und das ist irgendwie auch total schön, das so zu erleben. Ja.
Hast du manchmal Heimweh? Nein, nie.
Ja, natürlich. Ich glaube, Ich habe ein bisschen weniger Heimweh, als ich mir das so gedacht habe. Was ja aber auch eigentlich ganz schön ist. Ich meine, ich weiß ja auch immer, dass ich zurückkomme. Von daher braucht man da, glaube ich, auch irgendwie gar nicht so groß Heimweh zu haben. Es gibt so ein bisschen Dinge, die ich vermisse. Zum Beispiel Fahrradfahren oder auch tatsächlich in letzter Zeit so einen frischen, kalten Windzug. Das sind so irgendwie so ein paar Sachen, die man irgendwie...
Von dem haben wir gerade genug.
Ja, und so ein, zwei Lebensmittel natürlich schon auch, aber es ist ja alles wirklich, hält sich sehr im Rahmen, weil ich weiß ja, ich werde das früher oder später alles wieder haben. Deswegen ist es auch eher so vielleicht Dinge, auf die ich mich wieder freue. Ja.
Mhm.
Und klar, ich meine, meine Freunde und Familie, natürlich will ich die auch gerne mal wiedersehen. Das ist auch klar, glaube ich.
Ja, voll. Aber bist ja nicht aus der Welt. Man kann sich ja ganz viele Sprachnachrichten schicken.
Ja.
Short Stories long erzählen.
Ja.
Was gibt es jetzt gleich zu essen? Gibt es irgendwas Typisches, was es häufig gibt?
Ich lasse mich ja überraschen, weil ich ja gerade ganz spontan zum Essen eingeladen wurde. Deswegen, also ich bin bei einer Kollegin ganz spontan jetzt eingeladen. Da werde ich jetzt mal rüberlaufen in ihren Compound und bin ganz gespannt, was es da zu essen gibt. Also ja, ich hoffe sehr auf Local Food.
Was ist ein typisches Essen, was du ganz häufig gegessen hast oder isst?
Gisra, also Fladen aus, also Paper Food quasi so aus Sorghummehl. Das gibt's hier schon oft. Das ist sehr traditionell. Fleisch, Fleischsoßen. Damit dippt man so in Fleischsoßen oder in Okrasoße. Ja, Chicken. Tatsächlich habe ich auch das ein oder andere Mal gegessen. Ich als Vegetarierin. Schmeckt aber gut.
Und auf was freust du dich am allermeisten an Essen in Deutschland?
Eine Laugenbrezel mit Butter und Käse.
Ja, sehr gut. Was ganz Einfaches. Schön. Ja, kriegt man doch, hier an jeder Ecke. Du freust dich drauf. Sehr schön. Na gut, meine Liebe. Wir freuen uns auf dich.
Ja, ich freue mich auch in Teilen.
Klar. Weinendes und lachendes Auge, oder? Das hat man doch immer.
Ja,
genau. Das ist total normal.
Ja, gehört ja auch dazu.
Schön. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Infos und für deine malerischen Ausführungen aus dem Sudan.
So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.